Dieser Podcast wird dir präsentiert von der Event AG. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik. eventag.ch.
Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um? Ich bin Evelyn Gutknecht und ich frage mich in dieser Folge, wie gehen eigentlich Muslime mit dem Tod um? Wie trauern sie? Warum mich diese Frage beschäftigt, hören ihr dann nachher gerade, wenn ich ins Gespräch mit meinem heutigen Gast starte, mit Dilek Ucak Ekinci. Sie schließt jetzt dann das Doktorat in muslimischer Spitalseelsorge am Schweizer Zentrum Islam und Gesellschaft ab. Außerdem arbeitet sie in einem Projekt von der QAMS, das ist die Qualitätssicherung der muslimischen Seelsorge im Kanton Zürich. Dort ist sie Leiterin für Klinik- und Spitalseelsorge. Und dann ist sie auch noch Islamwissenschaftlerin. Bei ihr bin ich mit meinen Fragen rund um Sterben und Trauer im Islam also gut aufgehoben. Ich habe Dilek Ucak Ekinci in Zürich getroffen und habe während dem Gespräch schnell gemerkt, egal ob Christin oder Muslimin, Trauer gehört für uns alle zum Leben dazu. Und doch haben Muslime nochmal andere Rituale, wenn sie trauern.
Man ist immer verbunden mit den Verstorbenen. Also zu Festtagen besucht man auch Friedhöfe. Also zu diesen großen Festen im Islam besucht man Lebende wie Verstorbene.
Was Muslime sonst noch für Rituale haben und ob sie anders mit dem Tod umgehen als die christlich geprägte Gesellschaft in der Schweiz, das und mehr wollte ich von Dilek Ucak Ekinci wissen. Dilek, danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich weiss, es ist für dich relativ ungewohnt, hast du mir im Vorhinein geschrieben. Podcast ist jetzt nicht das, was du jeden Tag machst.
Nein, also vor allem nicht als fachkundige Person sozusagen interviewt zu werden, das ist mir jetzt so neu.
Das ist doch immer schön, ja, wenn man wieder etwas Neues kann wagen, genau, oder? Ich würde sagen, wir gehen da mutig drin rein.
Genau, wir schauen, was kommt und ich danke auch für die Einladung und dass ich auch die Erfahrung jetzt mit dir machen darf.
Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Vielleicht muss ich schnell erklären, warum ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Mich nimmt ja Wunder, wie trauert man im Islam. Mhm. Es ist so, dass ich Kontakt habe mit einer Muslimin bei uns im Dorf. Sie kommt ursprünglich von Syrien. Und ich habe in ihrem WhatsApp-Status vor einigen Wochen, ich glaube schon etwa 2 Monate her, habe ich gesehen, dass sie eine Situation, also ein Video postet von einer Beerdigung, von Menschen, die am Brüllen sind, und hat selber auch so weinende Emojis darunter postet. Und dann habe ich ihr darauf aber geschrieben, hey, was ist passiert? Mhm. Ich fand, ich kann das nicht einfach anschauen und so stehen lassen. Mhm. Und habe sie gefragt, ob etwas passiert ist. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, ihre Brüder in Syrien sei verstorben. Mhm. Und seitdem postet sie sehr regelmäßig immer noch sehr viele Videos von der Beerdigung von trauernden Menschen. Oder vieles verstehe ich auch nicht, weil sie ihre Sprache ist, wenn sie Sachen schreibt. Aber ich sehe immer, es hat sehr viel mit Trauer zu tun. Mhm. Und ich habe so gemerkt, das ist für mich sehr ungewohnt, dass jemand seine Trauer um einen geliebten Menschen so öffentlich macht, in einem WhatsApp-Status. Mhm. Und habe mir überlegt, hat es damit zu tun, dass sie eine andere Religion hat? Sind wir Schweizer, die in einer christlich geprägten Kultur leben, irgendwie einfach anders? Mhm. Und ist das im Islam vielleicht normal? Darum habe ich gedacht, ich will dem mal ein bisschen auf den Grund gehen. Ja, was sagst du dazu, Dilek?
Es ist schwierig zu sagen, es hängt vom Islam ab oder von der Religion ab oder von der Person ab. Es sind ja mehrere Sachen, aber es ist jetzt für mich nicht ganz befremdlich, wie für dich vielleicht, weil dass man bekannt macht, dass man jemanden verloren hat, das gehört irgendwie schon zu islamischer Kultur. Und in dem Beispiel von dir denke ich, dass die Entfernung auch nochmal alles verstärkt. Also es ist ein Verlust in der Ferne. Ich denke, dass sie jetzt die Bestattung oder das Begräbnis, dass die Zeremonie immer wieder teilt, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie nicht daran teilnehmen konnte, also mit ihrer persönlichen Situation. Ja. Also dass das wiederholt vorkommt, ist wahrscheinlich sehr individuell. aber dass man es bekannt macht, dass es jetzt, das würde ich jetzt sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es direkt zum Islam gehört. Also zum Islam muss, macht man es, im Islam macht man es natürlich bekannt, weil die Gemeinschaft halt auch als tragende Kraft wichtig ist und es Bescheid gegeben werden sollte, wer gestorben ist. Also mein eigener Hintergrund ist aus der Türkei. Mhm. Und in den türkischen Dörfern ist es immer noch so, dass dass wie ein Gebet ausgerufen wird und am Ende dieses Gebetes bekannt gegeben wird, wer gestorben ist.
Also, okay. Also im Dorf,
im Dorf genau. Gestorben also ist, ja. vom Minarett, also mhm. vom Gebetsausruf. Also deshalb dieses Bekanntgeben, würde ich schon sagen, dass das ein Element des der Religion ist. Aber jetzt das wiederholte Teilen ist wahrscheinlich, Entschuldigung, eine persönliche Note, gerade weil sie an diesem an dieser Beerdigung nicht teilnehmen konnte.
Und ja, das ist dass doch, das ihre Art ist wichtig, vom genau. Verarbeiten vielleicht
genau,
auch.
Ja. Genau, und ja, es, die Beerdigung selbst, die Teilnahme selbst ist halt auch sehr wichtig innerhalb der Gemeinschaft, also der muslimischen Gemeinschaft, und deshalb gerade beim Bruder ist das ja dann wahrscheinlich mit starker Trauer.
Dass sie da nicht genau, können, genau. Bei dem wichtigen Abschied nehmen, Abschiedsritual genau. Nicht
und
können.
Bei jedem, sein. Ich könnte mir vorstellen, weil ja die sozialen Medien ja auch als Orte so benutzt werden, könnte ich mir vorstellen, dass diese wiederholte das Aufrufen oder Teilen eine Art der Verarbeitung für sie dann ist. Ja.
Jetzt nimmt es mich Wunder, gehen wir mal ein bisschen rein, in die Tradition, in die Kultur vom Islam. Was würdest du sagen, welchen Zugang haben Menschen, gläubige Menschen im Islam zu Trauer, zu nee. Tod? Wie geht man da damit um?
Also, bevor ich diese Frage beantworte, also es hat damit zu tun, ich würde sagen, es ist unser mitteleuropäisches Wesen, wie wir mit Trauer umgehen. Also dass wir so schlicht das nebenbei sagen und nicht in den Vordergrund stellen, weil wir vielleicht auch eine Peinlichkeit verhindern möchten, also eine Unsicherheit im Umgang damit. Mhm. Würde ich jetzt als Hypothese dahinstellen, dass das geografisch bei Christen im Nahen Osten oder so auch wieder ganz anders handgehabt wird. Also bei griechischen Orthodoxen könnte ich mir vorstellen, dass türkische Muslime und griechische Orthodoxen da, wie sie ihre Trauer ausdrücken, viel näher sind, da dran sind oder bei italienischen Katholiken viel näher dran sind als als unser mitteleuropäischer Umgang damit. Ja. Also das auf jeden Fall. Und deshalb ist es sehr schwierig, den Umgang mit Trauer so zu bezeichnen, dass es muslimisch ist.
Ja.
Also weil eben geografisch Muslime sich ja ziemlich breit auf der Erde verbreitet haben und entsprechend verschiedene Kulturen auch die Rituale um die Trauer oder begleiten. Also ich meine, Rituale helfen ja im Umgang mit dieser Trauer, wie wir eben an diesem Beispiel gesehen haben. Und dann kann man es halt nicht so festmachen, dass das muslimisch ist.
Ja.
Das ist einmal die Schwierigkeit da drin. Aber Trauer an sich, dass Trauer einen Raum hat, das man kann sagen, man könnte sagen, wenn wir es uns dann so theologisch anschauen, ja, Trauer ist ein wichtiges Element im Islam, in der Religion Islam.
Mhm. Ja. Vielleicht müssen wir es auch, wenn du das so sagst, vielleicht müssen wir es auch runterbrechen jetzt und schauen, wie leben es dann die Muslime hier in der Schweiz. Mhm. Wir sind ein Migrationsland. In der Schweiz leben Menschen von so vielen verschiedenen Ländern, muslimisch prägten Ländern. Gibt es trotzdem etwas, das alle verbindet, die hier in der Schweiz leben und das weiterhin so zelebrieren? Verschiedene Rituale? Oder
ja, wie? Auf jeden Fall. Also die religiösen Rituale sind das Gemeinsame. Also ich meine, wenn wir jetzt von Trauer sprechen, sind wir gleich beim Tod zusammen. Und da gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Mhm. Und wie du bemerkt hast, gibt es halt auch Gemeinsamkeiten. Und das betrifft die religiösen Rituale. Und die religiösen Rituale sind einfach um das Sterben und um den Tod herum. Und die sind eigentlich natürlich bereichert auch durch die Kultur, aber dass zum Beispiel Tote gewaschen werden, in weiße Tücher gewickelt werden oder dass es ein Totengebet gibt. Das sind halt religiöse Rituale, die sie alle sozusagen gemeinsam haben, mhm, weil sie Vorgaben der Religion sind. Aber bei Trauer gibt es immer zwei Elemente. Einmal diese religiösen Rituale und dann die kulturellen Rituale, die, die dann weitergehen als in diesen exakten Momenten des Sterbens und des Todes. Also wenn es dann um die Verarbeitung selbst geht, gibt es große Variationen. Aber die Bestattung oder das kurz davor, das Sterben, also das, wie man Sterbende begleitet oder so, da ist es gemeinsam. Und ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch gemeinsam, dass das ist sogar aus der Religion aus eine Pflicht jedes Muslims, sich diese Pflichten um den Verstorbenen herum zu kümmern. Also,
okay, das bedeutet?
Das bedeutet, dass die Gemeinschaft, wenn jemand verstorben ist, egal ob man diese Person gekannt hat oder nicht gekannt hat, sich darum kümmern muss, dass der würdevolle Abschied von dieser Welt sozusagen gewährleistet ist. Also dass der muslimische Verstorbene gewaschen wird, in ein Tuch gewickelt wird und bekleidet wird. Das ist eine besondere Art der Bekleidung als Vorbereitung und dann entsprechend bestattet wird. Und wenn das einige Leute aus der Gemeinschaft übernehmen, erst dann hat man sich so der Pflicht entledigt sozusagen als Muslim. Also sonst sind Muslime eigentlich als Gemeinschaft, als Einzelne verpflichtet, diese Aufgaben durchzuführen.
Also in dem Fall nicht in erster Linie nur die Familie? Oder übernimmt das normalerweise schon die Familie? Genau. Aber wenn keine Familie da ist, weil sie vielleicht im Ausland leben oder schon verstorben sind, dann ist es die Pflicht von der religiösen Gemeinschaft. Genau. Also wenn ein Muslim noch einmal zugehörig ist in einer Gemeinschaft.
Genau. Also eben, wie du gesagt hast, der größte Teil der Muslime in der Schweiz hat einen Migrationshintergrund. Und die Fürsorge dieser Pflicht, also das Kümmern insgesamt, war natürlich Pflicht der Familie, Freunde, Nachbarn, Gemeinschaft. Und diese Sachen entfallen einfach. Wie in deinem Eingangsbeispiel die Schwester einfach nicht da sein kann. Sie entfällt, obwohl sie, wenn sie dort vor Ort gewesen wäre, ganz viele Aufgaben übernommen hätte. Also man schaut, dass den Betroffenen, den hinterbliebenen Angehörigen, dass man sich sozusagen nachbarschaftlich kümmert, dass sie sich nicht um alltägliche Sachen kümmern müssen, dass sie vom Essen, also es wäre je nach Region wird in dem Haus des Verstorbenen nicht gekocht, nicht weil es verboten ist oder so, sondern weil sich alle anderen darum kümmern, dass Gäste bewirtet werden oder die Betroffenen Essen haben, dass es ihnen gut geht. Also es ist so eine gemeinschaftliche Aufgabe und die entfällt die entfällt im Großen und Ganzen im Migrationskontext und die müssen halt entweder von der Gemeinschaft der hiesigen Gemeinschaft übernommen werden. Und deshalb bildet sich ja auch zum Beispiel der Bereich der muslimischen Seelsorge, dass die Seelsorge, die Fürsorge für andere ist ein Element des Islams, ein wichtiges Prinzip des Islams. Und das durch diese Entwicklung innerhalb der Gesellschaft, ich meine, auch die muslimische Gesellschaft wird individueller und ist nicht in der Gemeinschaft, also viele sind nicht in der Gemeinschaft eingebunden und so. Und das zeigt sich eben in Krisensituationen wie Krankheit oder wie das Sterben und Tod. Und da man ist als Muslim sozusagen für die Fürsorge verpflichtet. Und auch das professionalisiert sich jetzt auch bei den Muslimen, also weil eben diese Strukturen, das Netzwerk ausfällt.
Mhm. Ja. Das klingt für mich so wirklich das, was wahrscheinlich früher, also stelle ich es mir vor Jahrzehnten bei uns in der Schweiz auch mehr gewesen ist. Und es hat sich eben institutionalisiert. Also man stirbt ja auch viel mehr in Spitälern, in Pflegeheimen. Man hat einen Bestatter, der kommt. Und so das, was du jetzt da beschreibst, klingt für mich sehr familiär, sehr fürsorglich. Man tut miteinander das machen. Aber du sagst, es wird sich auch verändern im Islam.
Genau, also ich denke, dass diese Sachen, die du jetzt auch wiedergespiegelt hast, das sind einfach menschliche Umgangsformen gewesen, unabhängig von der Religion. Und die entfallen uns allen, also die fallen weg. Und deshalb wird es halt ein bisschen schwierig.
Mhm. Wie erklärst du dir das, dass immer mehr jetzt auch, eben auch im Islam wegfällt?
Also ich meine, das hat mit der Demografie zum einen zu tun und natürlich auch, wie eben erwähnt, mit der Individualisierung, dass man eher, eher in kleineren Gemeinschaften ist, also familiären Gemeinschaften. Und das ist der Alltag. Also wir sind alle super geschäftigt und beschäftigt und dieser Bereich fehlt einfach. Und wenn man einen Migrationshintergrund hat, sowieso, also wenn man in ein neues Land kommt und sich neu einbinden muss, ist das auch recht schwierig. Und dann gibt es, also was wir jetzt in den Krankenhäusern sehr häufig, also in den Spitälern häufig treffen, ist, dass es Leute sind, die eigentlich nicht religiös waren und in der Krisensituation doch nach ihren Ressourcen suchen, die sie irgendwoher kannten. Und also dass eine Person, eine junge Person, relativ junge Person, weil sie halt auch nicht mit Mitte 30 mit dem Tod gerechnet hat, sich fragt, nach anderen Ressourcen fragt und sagt, ja, bei meiner Großmutter im Balkan war das ganz anders. Ich habe das miterlebt, wie sie gestorben ist. Sie ist sehr zufrieden gestorben. Ich möchte das auch. Ich habe auch die Sehnsucht danach. Mhm. Und diese Sachen, dass sie einem fehlen, kommen einfach dann in Krisensituationen hoch. Und das ist, glaube ich, das ganze Geschehen um uns herum, wie wir leben, schnell und voll und
dass vielleicht so Sachen wie jetzt auch eben Religion etc. nicht den gleichen Stellenwert hat, weil man hat gar keine Zeit, sagt man sich vielleicht auch.
Genau, und man verliert einiges, also und das Interesse an der Religion ist nämlich auch so eine Sache. Also Religion ist ja für ganz viele Menschen so was Altmodisches. Also was ist das schon? Also auch Rituale sind super altmodisch und ich meine, so Rituale können Segen und Fluch sein, das ist was dann ein anderes Thema. Aber schon allein, dass es sie gibt und dass man sie kennt, gibt einem ja gibt einem die Möglichkeit, entweder sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Mhm. Und wenn man überhaupt nichts kennt, ist man doch recht verloren und ist froh darum, dass Mitmenschen eine Menschlichkeit in solchen Krisensituationen dann zeigen.
Ich würde noch mal ein bisschen zurückgehen auf das, was du erzählt hast, mit eben das gehört dazu, dass jemand die verstorbene Person waschen, speziell einkleiden. Ist das nach wie vor wichtig in dem Fall. Also da, bei uns ist es ja so, in meiner Kultur, so wie ich aufgewachsen bin, das macht eigentlich der Bestatter, oder?
Mhm. Genau.
Kennen die das auch, dass ein Bestatter kommt?
Genau.
Und die verstorbene Person ja. abholt? Und wenn ja, braucht es dann einen speziellen Bestatter, weißt, der sich auskennt mit dem muslimischen ja. Ritual?
Genau. Also das ist auf jeden Fall so. Früher war es halt so, dass die Familien Mitglieder zum Beispiel die Waschung gemacht haben oder das Wickeln in Baumwolltücher übernommen haben. Heute gibt es, weil auch dieses Wissen verloren geht. Also was beständig ist unter den Muslimen, egal aus welcher Region sie kommen, und dass das essentiell ist, merkt man dann auch also im Todesfall dann, auf einmal wird es für die Person, für die Familien wichtig, für die Angehörigen wichtig, dass diese Personen muslimisch gewaschen werden, ein Totengebet bekommen und ein Grabfeld, in einem Grabfeld begraben sind, wo sie, es muss kein muslimisches Grabfeld in dem Sinne sein, aber dass sie halt ausgerichtet nach Mekka, also nach der Gebetsrichtung liegen können, die werden auf einmal so wichtig, obwohl, also das ist noch beständig, mhm. aber dass die Familien diese Aufgaben machen, das ist nicht mehr beständig, dafür gibt es auch in der muslimischen Community verschiedene Bestattungsfirmen, mhm. die das Ganze, diese Kompetenz der religiösen praktischen Ausführung haben und dann machen. Also man gibt es nicht irgendwelchen Bestattern diese Aufgabe in die Hand, sondern es sind Bestatter, die sich damit gut auskennen, mhm. ausgewiesen haben.
Vertraut sind mit der muslimischen Kultur.
Mit der muslimischen Kultur wie mit der hiesigen Kultur, weil bei einem Sterbefall kommt ja auch ganz viel Bürokratie.
Ja, genau, da kommt man nicht drum herum, oder?
Genau. Und diese Aufgaben, die haben früher Verwandte und so übernommen, und heute kennt man es eben nicht, weil das Sterben nicht im Mittelpunkt unseres Lebens steht. Und das machen halt diese Bestattungsfirmen auch, also auch das Administrative, das Verwalterische übernehmen sie. Und das ist meistens so, dass ganz viele Moscheengemeinschaften so auch so mit diesen Bestattungsfirmen dann auch arbeiten.
Mhm. Ja. Das sind jetzt so ein paar wichtige Sachen, wenn der Todesfall wenn die Person schon verstorben ist. Gibt es Ritualsachen aus dem Islam, die wichtig sind, wenn jemand im Sterben liegt, also wenn jemand auf dem Sterbebett ist?
Genau. Also da gibt es auf jeden Fall Verschiedenes. Also einmal gibt es dieses sich verabschieden. Also Trauer beginnt ja schon im Sterbefall. Mhm. Und bei diesem sich verabschieden, das ist auch im Prinzip ein Ritual, das man sich so angewöhnt hat, dass man auch sich entschuldigt. Die Person, die im Sterben liegt, wie die Person, die sozusagen den Sterbenden, die Sterbende besucht.
Also, dass man etwas ins Reine bringt, wenn es da genau. etwas gibt, wo genau. zwischen einem steht.
Genau, und das finde ich persönlich sehr stark, weil dadurch, dass es ritualisiert ist, man kann es ja verneinen, aber dadurch, dass es ritualisiert ist, uns fällt es ja sehr schwer, Sachen ins Reine zu bringen. Und dadurch, dass es ritualisiert ist, hat man so die Chance, dort vielleicht noch einen Raum zu öffnen, unbefangen. Also ich glaube, wenn man diese Kultur nicht hätte, diese Sachen nicht gewohnt wäre, wäre es ja ganz komisch, wenn eine Person auf einmal mit einem ernsten Thema anfängt und sich entschuldigt oder auch erwartet, dass man sich entschuldigt. Mhm. Also sind ja sehr emotionsbeladene Themen mit Scham, Schuld, ganz vielen Sachen. Und das finde ich stark, dass es das gibt. Und man kann es dann halt auch verneinen. Also es liegt, theologisch gesehen, liegt es an der Beziehung des Einzelnen. Das ist ein Ritual.
Da möchte ich ganz schnell einhaken. Das nimmt mich mega Wunder. Das kenne ich jetzt wirklich nicht. So, also logisch, es ist für mich schon etwas, wo ich denke, ja, es ist wichtig, aber dass man das so als Ritual hat, kenne ich nicht. Yeah. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Also, wie läuft denn das ab?
Es gibt so Floskeln. Floskeln, die man, also religiöse Menschen benutzen diese Floskeln auch bei Sachen, die sie im Alltag, also es muss nicht mal so eine Krise betreffen, sondern auch bei schönen Sachen, dass ich, wenn du mir geholfen hast bei einer guten Sache oder so, dass ich sage, dass ich mich bedanke, aber mit der Bezeugung, ich bezeuge es sozusagen Gott gegenüber, dass du mir jetzt geholfen hast und möchte, dass du also dass du mir das so beschenkst und dass ich nicht in deiner Schuld stehe. So, und das, also diese, es gibt halt so bestimmte Floskeln in den, also wenn man es übersetzt ins Deutsche, ist das halt, sprich mir dein Recht ab, also so da dran. Und das kann man halt auch im Alltag so benutzen. Und dadurch ist das auch im Alltag beim Verabschieden. Und wenn man das so gemacht hat, ist es natürlich in so einem Todesfall auch. Mhm. Und da man kurz vor dem Versterben auch, also in diesem Sterbeprozess, der ja länger geht, also es geht ja nicht um den letzten Moment sozusagen, ich bin ja jetzt, habe ja mit den Besuchen angefangen, da spricht man auch über ganz schöne Sachen, also was man alles, was die Person alles im Leben Schönes gemacht hat und was man alles Schönes geteilt hat. Und auch dieses Teilen miteinander, wenn man das besprochen hat, kommt man automatisch auch zu diesem Verabschieden im Guten. Und das gibt halt auch Raum sozusagen, dass man sagt, ja, weißt du, damals, da habe ich dich so verletzt und ich wollte dich vielleicht überhaupt nicht verletzen zum Beispiel. Und das kann man erst machen, wenn man diese ritualisierten Floskeln verwendet hat. Dann okay, fällt es einem.
Okay, dann quasi so ein Brücke schaffen. Oder,
genau,
ja.
Genau.
Weihnachtszeit ist Eventzeit. Planst ein Mitarbeiterfest oder ein Adventskonzert? Brauchst Beleuchtung, Mikrofon oder Beamer und Leinwand? Wärst froh um technische Unterstützung für einen gelungenen Anlass? Wir von der Event AG verstehen deine Wünsche und sorgen dafür, dass Technik funktioniert. Gerne beraten wir dich und stehen dir tatkräftig am Event mit unserem umfassenden Event-Mietpark zur Seite. Du kannst deiner Veranstaltung entspannt entgegenschauen, weil mit der Event AG funktioniert Technik. eventag.ch. Kontaktiere uns jetzt mit deinem Anliegen. Event AG. Persönliche Beratung und individuelle Lösungen für deine Eventtechnik. eventag.ch.
Das ist so eine Kultur. Und was noch ganz wichtig ist für die Muslime, ist, dass man, der gute Tod für den Muslim ist halt, dass man im Glauben stirbt. Also, und dass man schaut, nicht in einer direktiven Art, aber dass man schaut, dass Gott auch nochmal im Raum ist und dass der Glaube im Raum ist und dass man, also als besuchende Person zum Beispiel, die Shahada, das ist das Glaubensbekenntnis, einfach aufsagt, murmelt als Erinnerung so. Mhm. Es gibt nur den einen Gott sozusagen, das erneuert. Das sind so Sachen, die vor dem, also beim Besuch vor dem Tod oder so stattfinden können.
Oder wo auch in der Seelsorge genau. stattfindet. Also, genau. Du kennst dich also genau. sehr gut aus mit muslimischer Seelsorge. Vielleicht kannst du auch noch etwas dazu sagen. Wie sieht die Begleitung auf dem Sterbebett bei Muslimen aus?
Die Seelsorgenden sind halt als Mitmenschen eben in dieser Begleitung da und bieten auch das, was früher das Netzwerk, also nicht die unmittelbaren, also manchmal kann man mit den unmittelbaren Verwandten oder mit der Familie, mit den Kindern eben nicht über den Tod sprechen oder Sachen, die einen belasten. Und da hat Seelsorge ein großes Potenzial in dem Moment, in dem man eben als Mitmensch die Person mitbegleitet und sieht, dass die Person etwas braucht, geht man zusammen auf die Suche, was die Person braucht. Also ob es ein Gespräch ist, ob es ein Ritual ist, ob es ein oder ganz was anderes ist. Also dass man, es gibt auch Fälle, wo die Leute vielleicht einfach etwas aus der Seele heraus sprechen möchten und so. Und dann ist Seelsorge ein sehr, sehr eine sehr, sehr wichtige Ressource, gerade wenn man mit sich selbst was klären möchte. Und für religiöse Menschen sind eben Koranrezitationen wichtig, Gebete wichtig. Und diese Kompetenzen bringen auch natürlich auch Seelsorgende mit sich.
Das erinnert mich jetzt fest an Seelsorge auch. Ja. Die christlich prägte Kultur, oder?
Genau. Also ich würde
Bibelverse zitieren, Gebet sprechen, etc.
Genau, also ich denke, da unterscheidet sich eben auf der Metaebene nicht viel, sondern das ist auch ihnen gemeinsam, zum Beispiel wenn es Bibelverse, also Seelsorgende, können natürlich rezitieren, Koranverse oder Koranverse sagen, aber wir wissen ja in der Trauersituation auch für sterbende Menschen beginnt die Trauerphase ja vorher, kann man nicht mit Weisheiten aus den jeweiligen Religionen kommen und so. Und das haben sie auch gemeinsam, also die ganze Bandbreite der Seelsorge, also wie sie sich entwickeln und wie der Umgang im Spital ist.
Was würdest du denn sagen, was ist so der grösste Unterschied, jetzt, wenn wir es haben, von der Unterschied zwischen den Kulturen, wenn es um Begleitung von Sterbenden geht? Also eben, du hast jetzt das Ritual erwähnt, vom sich entschuldigen, wo wir jetzt da in der Schweiz nicht unbedingt so als Ritual kennen. Gibt es sonst noch Sachen, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt kennen, aber eher vom Islam her schon?
Also das mit diesem sich entschuldigen hat ja mit spiritueller Reinheit zu tun. Also dass man sich halt, man versucht halt so rein wie möglich wieder Gott zu begegnen, also diesem Übergang zu begegnen. Das könnte ein Unterschied sein. Also auch diese Rituale, die danach kommen, also dass man gewaschen wird, dass man bekleidet wird und so. Das hat ja auch mit körperlicher und spiritueller Reinheit zu tun, weil man sich vorbereitet sozusagen auf den Übergang. Oder was noch ein Unterschied ist mir jetzt gerade eingefallen, ist, dass man dem Versterbenden Wasser gibt. Also weil dort der Glaube herrscht, dass kurz vor dem Tod noch der Glaube geprüft wird und man nicht verdursten sollte. Und das ist kurz vor dem Versterben nochmal. Das sind so Momente, die können natürlich, die sind halt, je nachdem, wenn man in einer Palliativstation ist und wo, in welcher Phase die Person sich befindet, könnte das natürlich das Leben sozusagen verlängern und so mit dem Wasser und so könnte es zu Konflikten kommen, weil das Pflegefachpersonal anderer Ansicht ist oder so.
Also aber manchmal ist ja Trinken auch schwierig, oder? Je nachdem, ja, wie die
genau,
Person.
Genau. Es geht auch nicht um das Trinken selbst. Es geht um die symbolische Handlung. Also wenn man eben nicht trinken kann, dass man die Lippen befeuchtet oder so. Also das könnte ich jetzt noch als einen Unterschied nennen. Ja. Also sonst fallen mir jetzt keine Unterschiede gerade ein.
Und wie ist es dann nachher, wenn es um Trauer geht, oder? Also ich sage jetzt mal, bei uns in der Schweiz ist man recht verhalten, wenn es um Trauer geht. Eben, man hat schon nur vom Gesetz her, oder? 3 Tage arbeitsfrei, je nachdem, wie nahe die Person ist, wo gestorben ist, wie nahe die einem steht. Und dann geht das Leben eigentlich weiter, oder? Aber es wird nicht gross öffentlich trauert. Darum das Beispiel von der Kollegin, die da in den sozialen Netzwerken so trauert. Wie geht man dann nachher mit Trauer um? Als Muslim.
Genau, also ich meine, diese Vereinsamung mit der eigenen Trauer, die kann auch Muslime treffen, also erstmal vorausgeschickt. Aber generell ist es so, dass sich verschiedene Sachen entwickelt haben. Also dass man die erste Woche, die ersten 3 Tage, die ersten 7 Tage, je nach geografischer Kultur nicht allein gelassen wird, dass die ganze Zeit im Haus des Verstorbenen Koran rezitiert wird und über die Person gesprochen wird. Also es hat immer dieses Ritual und das Gespräch. Das beide, dass man so damit als Gemeinschaft beiträgt und aber gleichzeitig ja Raum dafür gibt, für den Trauer. Und man trauert im Prinzip gemeinsam.
Mhm. Aber das möchte vielleicht auch gar nicht jeder und jede. Weißt du, das möchte ja vielleicht auch nicht jeder, genau. Mensch, dass immer jemand da ist. Genau, also hat man die Freiheit, zu sagen, nein, ich möchte niemanden in meinem Haus.
Genau. Das ist ein bisschen, je nachdem, also in der Schweiz ist das natürlich überhaupt kein Problem, weil das meinte ich auch mit den Ritualen. Man kann sich gegen ein Ritual entscheiden, für ein Ritual entscheiden. Das sind jetzt kulturelle Rituale. Ich wollte damit nur betonen, dass es immer einen öffentlichen Raum gibt. Also es gibt dann immer am 40. Tag in manchen Kulturen, am 52. Tag, ein Jahr später, so Gedenkfeiern.
Okay.
Und da hat man wieder Raum, offiziell zu trauern, also Raum und Platz. Was natürlich, wie du gesagt hast, nicht immer willkommen sein kann, je nach Person. Und dann entscheidet man sich eben gegen so eine Veranstaltung. Also,
aber das ist einfach schon etwas Wichtiges. Es gibt so offizielle Zeiten von der Trauer. Also du hast gesagt, je nach Ort, wo man lebt, sind so es drei Zeitabstände, Tage, sieben Tage, wo Leute da sind, wo man miteinander den Koran zitiert und miteinander über die verstorbene Person redet, wo man die Angehörigen nicht alleine lässt.
Genau.
Das ist wichtig.
Genau, Fall. Bei diesen Veranstaltungen gibt es meistens auch noch Essen und es wird halt sozusagen zugunsten des Verstorbenen ausgegeben und so. Also das hilft den Betroffenen natürlich auch, weil sie was, man möchte ja auch was tun. Und alleine kann man auch Koran rezitieren. Also traditionell ist es so, dass man donnerstags abends aus dem Koran rezitiert, einen bestimmten Abschnitt und an die Verstorbenen gedenkt und sie, also das als Geschenk an die Verstorbenen sozusagen betitelt. Und das macht man zum Beispiel, kann man zum Beispiel alleine machen. Das muss man nicht in der Gemeinschaft machen. Solche Sachen, Grabstätte besuchen, wenn es geht, aber eben je nach Distanz, wenn die Verstorbenen überführt werden, das ist eben so eine schwierige Situation, jetzt auch aus der Seelsorgepraxis, eine schwierige Situation, wenn die Verstorbenen eben keinen Ort in der Nähe haben, brauchen die Betroffenen eine neue Verortung und dafür kann eben so ein Donnerstagabend dienen oder eine andere Veranstaltung. Und diese Sachen können sehr individuell gestaltet werden, von der Familie, wie von dem Freundeskreis und so. Was aber nicht geschehen darf aus der seelsorglichen Perspektive ist, dass das ganz wegfällt. Also ich meine, dass man jetzt nicht öffentlich mit allen irgendeine Veranstaltung haben möchte, das ist gut, aber dass man für sich einen Raum oder eine Zeit, also dass die Verortung stattfindet und dass nicht so eine Verdrängung stattfindet, ist jetzt von der seelsorglichen Perspektive aus einfach das, was nötig ist. Und das ist in unserer Gesellschaft halt das, was am schnellsten wegfällt und für die Betroffene eher schlecht ist.
Und da spielt es keine Rolle, ob man Christ ist, Muslim oder
Jude. Das ist diese Sache eben
wichtig, dass man sich Zeit nimmt für Trauer, oder wie auch immer das dann aussieht.
Genau.
Du hast den Friedhof vorher schnell erwähnt. Das ist dann schon ein wichtiger Ort für Muslime, dass man auf den Friedhof geht, dass man sich dort Zeit nimmt.
Genau. Also ich meine, es gibt keine Verpflichtung, dass man das machen muss, aber es ist, man macht es. Also es gibt halt auch ein Prinzip, dass man es machen soll. Man soll sich, man ist immer verbunden mit den Verstorbenen. Also zu Festtagen besucht man auch Friedhöfe. Also man besucht nicht nur, also zu diesen großen Festen im Islam besucht man Lebende wie Verstorbene. Und es gehört zum Festtag, also sozusagen zum Opferfest wie zum Fest Idul Fitr, Ramadanfest, besucht man auch Grabfelder. Okay. Also ich meine, das ist jetzt, glaube ich, etwas, was so nicht bewusst ist, aber das gehört einfach zu den Festlichkeiten dazu.
Das finde ich jetzt sehr ein schönes Ritual. Also wenn ich mir überlege, bei uns wäre es jetzt Weihnachten oder Ostern oder so, Pfingsten, all das.
Genau.
das gehört bei uns jetzt gar nicht dazu, dass man die Verstorbenen da wie auch mit einbezieht in das Fest, oder? Ja. Dass man an sie denkt. Ich persönlich jetzt vielleicht noch am ehesten an der Weihnacht komme auf die Idee, ich könnte doch wieder mal auf den Friedhof gehen, ja. Irgendwie will ich dort so das Besinnliche, ja. Aber es ist wie nicht ein fixer Teil von unserer
Festlichkeit.
Ja, das ist eigentlich etwas Schönes, wenn ich das jetzt so höre von dir.
Also es ist, glaube ich, ausgelagert im Christentum, das zum Allerseligen oder
genau,
zu anderen
dort ist es noch eher so genau. Präsent.
Aber also ich bin auch als Kind damit sozusagen aufgewachsen, dass man Grabfelder besucht. Also es gehört, es ist eine schöne Tradition, eine schöne alte Tradition, Ritual. Also
und was macht man dann dort am
man
Friedhof?
Rezitiert, also man also es hat mehrere Funktionen. Zum einen hat es natürlich die Funktion, dass man die Verstorbenen nicht vergisst, dass man sie verortet. Ich meine, das ist ja mit dem Tod wie wir es in unserem Alltag leben, dass man es eher verdrängt und so wie der Verstorbene ist weg. Aber der Verstorbene ist ja nicht weg. Also der Verstorbene braucht einen neuen Ort. Es kann dieses Grabfeld sein, aber es kann auch ein anderer Ort in meinem Herzen sein. Aber es braucht einen Ort. Und als Muslime, die glauben, rezitiert man den Verstorbenen weiterhin den Koran. Das ist dann zu ihrem Gunsten, also weil man so einen Prüfungsgedanken im Islam hat. Das Leben ist eine Prüfung und es endet im Prinzip, also die guten Taten enden nicht mit dem Tod. Die guten Taten können für den Verstorbenen, von den Verwandten, von den Kindern, von Freunden noch weiter zu ihrem Gunsten weitergeführt werden. Und das ist zum Beispiel auch die Koranrezitation, okay. dass man am Grabfeld ist und sozusagen sie wie sich selbst beschenkt, weil das ist gleichzeitig, gibt es auch einen Ausspruch des Propheten, dass man sich auch von der Situation bewusst sein, also man sich bewusst sein sollte, dass man eben ja, an den Tod auch denkt im Leben,
okay.
Dass das auch diese Funktion hat. Also, aber vorrangig erstmal den Besuch und eine gute Tat zu verrichten.
Mhm. Ja. Kannst du uns sonst noch ein, zwei wichtige Rituale nennen nach dem Tod, rund um Beerdigung, vielleicht auch Beerdigung, haben wir es noch gar nicht so geredet. Wie sieht eigentlich eine Beerdigung aus? Typische muslimische Beerdigung?
Eine muslimische Beerdigung ist eine Art Erdbestattung und findet halt auch in so einer, mindestens in einer kleinen Gemeinschaft, wenn nicht in einer größeren Gemeinschaft. Also wir haben auch immer wieder Aufrufe, zum Beispiel in unseren WhatsApp-Gruppen, dass eine Person jetzt alleine verstorben ist und dann nehmen alle teil, die Zeit haben, denen es im Alltag reinpasst. Also dann sagt man nicht, ich kannte die Person nicht oder so. Und man versucht, eine Gemeinschaft zu bilden, weil, wie gesagt, erstens sind wir verpflichtet und zweitens fällt es den Betroffenen, manchmal ist ja nur ein Partner da oder nur ein paar Personen und dann ist man auch Kraft für sie. Also es bedeutet ihnen viel. Und wie gesagt, die Person, die verstorben ist, der Körper wird dann zumindest das Gesicht in Richtung Mekka auch ausgerichtet.
Mhm. Ja. Und das ist auf jedem Schweizer Friedhof möglich quasi, oder
nein.
Muss man da spezielle...
Also, ach so, nein, also man kann, also es gibt ja Friedhofordnungen, also jede Gemeinde entscheidet das selbst. Also es gibt Friedhöfe, wo Grabfelder für explizit muslimische Grabfelder gibt, okay. Weil man sie dann so in die Richtung legen kann. Es gibt Friedhöfe, wo man einzelne solche Grabfelder hat und sagt, schaut mal, das könnt ihr benutzen. Also es ist nicht ein separates muslimisches Grabfeld sozusagen, wie jetzt in Zürich-Witikon oder in Winterthur, sondern also das ist jetzt Zürich-Affoltern in der Stadt zum Beispiel, gibt es so Stellen, wo man sie so, also sind halt ein paar Stellen, weil das ist ja alles sehr geordnet und passt nicht immer. Mhm. Also deshalb muss es jetzt nicht ein markiertes muslimisches Grabfeld sein, aber es muss halt dieser Umstand muss durchführbar sein.
Das genau. ist sehr wichtig.
Ja, das ist eigentlich sehr wichtig, wenn es geht. Aber das ist in den meisten Gemeinden leider nicht möglich, was auch zu ganz vielen Überführungen führt. Also ganz viele werden auch in ihr Heim, in ihre ursprüngliche Heimat überführt, was auch manchmal einsam sein kann.
Was steckt da genau dahinter, hinter der ich sage jetzt eine Regel, das ist wahrscheinlich nicht eine Regel, aber hinter dem, dass man eben nach Mekka ausgerichtet sein sollte, warum ist das wichtig?
Ja, also Muslime richten sich in ihren Handlungen einfach nach den Ausführungen des Propheten. Und so wurde das damals ausgeführt. Das nennen wir, wenn wir uns danach richten, heißt das Sunna. Also es ist nicht wie ein Fars ist der stärkere Pflicht, sozusagen das, was auf jeden Fall gemacht werden muss. Und das ist die Sunna. Also weil das so vom Propheten so durchgeführt worden ist, macht man es halt so. Und das liegt einfach daran, würde ich mal sagen, also warum der Grund damals darin gelegen hat, kann ich leider nicht sagen. Aber warum wir es heute tun, liegt an dieser Nachahmung dieser Geste. Und die Kaaba ist halt, wird als Beitullah, Haus Gottes, bezeichnet. Im Islam ist halt einfach ein Zentrum des Spirituellen. Und nach diesem, also da man sich im Gebet das ganze Leben lang dahin gerichtet hat, um im Zwiegespräch mit Gott zu sein, richtet man sich auch im Tod, im Falle so einer Situation, dann auch wieder Richtung Mekka, Richtung Kaaba.
Das hat eigentlich damit zu tun, also den Blick richten auf das, was wichtig ist.
Genau, so. Was auch was kommt. Also das ist so das Zusammentreffen, also vor Gott, also man diese ganze Reinheit, diese Verabschiedungen haben natürlich für die Hinterbliebenen ganz viel Bedeutung, aber es hat ja auch für den Übergang und dieser Übergang hat ja den Grundgedanken, dass man zu Gott wieder zurückkehrt. Mhm. Also es ist auch so eine Beileidsbekundung, wir kommen von Gott, zu ihm kehren wir zurück. Also das ist ein Vers aus dem Koran, das man dann als Beileidsbekundung auch bei Beileidsbesuchen ausspricht.
Mhm. Ja, die Lek, mich würde interessieren, eben wie schon ein paar Mal erwähnt, wir wohnen in einem Land, in einem Migrationsland. Also ich behaupte, jeder und jede von uns hat irgendwie im Alltag mal mit Muslimen zu tun. Und was kannst du mir als Schweizerin, uns, die da den Podcast hören, für Tipps geben, wenn ich jetzt mitbekomme, bei einer Person ist jemand verstorben, also bei einer muslimischen Person ist jemand im näheren Umfeld verstorben. Wie soll ich mich da verhalten?
Ja, ich meine, wenn jemand verstorben ist, fällt es uns schwierig, irgendetwas zu sagen. Aber wir sollten zumindest das sagen, dass es einem schwerfällt. Also zeigen, dass man an diese Person denkt und sie sozusagen mitfühlt, mittragen möchte und vielleicht nicht weiß, wie man es also äußern soll. Also Ehrlichkeit ist, glaube ich, das Beste, so vom, was man machen kann. Aber man sollte keine falsche Zurückhaltung haben, weil man Angst hat, man könnte diese Person verletzen oder es gibt eine individuelle Sphäre. Solange man sich nicht also in einer bestimmten Distanz und dezent das macht, ist das bei jedem willkommen. Ich meine, es kann natürlich sein, dass die Person in einer besonderen Situation ist, aber Anteilnahme ist was sehr Wichtiges und damit sollte man insgesamt auch Muslim oder nicht Muslim nicht sich in Zurückhaltung üben. Also da sollten wir offener mit Anteilnahme umgehen. Ich meine, es kann eine Karte sein, es kann ein kleiner Blumenstrauß sein, den man draußen gepflückt hat. Also
Eine kleine Aufmerksamkeit.
Also dass man einfach kenntlich macht und es muss ja auch nicht das direkt ansprechend sein. Also könnte man auch über solche Umwege machen. das fände ich sehr bedeutsam und sehr heilend für alle. Also ich glaube auch die nicht wissen, wie man handelt, die brauchen auch Heilung in solchen Situationen.
Die Lekki, wir haben schon sehr viel geredet über Trauer im Islam. Gibt es etwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo du aber findest, das wäre dir noch wichtig, dass wir das noch sagen könnten?
Also die menschliche Ebene, dass wir als Gesellschaft in der Trauer die menschliche Ebene behalten und Trauer und Leid, Schmerz nicht verdrängen versuchen, sondern auch gemeinsam unterstützend hinschauen. Also das, ich glaube, das wird uns allen gut tun. So. Also das betrifft nicht nur den Muslim sozusagen, aber gerade auch für den Muslim ist es wichtig. Ich meine, die Sendung heißt ja Endlich Leben. Mhm. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was endlich Leben bedeutet. Ich meine, hat ja mehrere Bedeutungen, ja, so schön genau ausgewählt. Und das kann heißen letztendlich, schließlich und kann auch natürlich die Begrenztheit bedeuten, dass unser Dasein begrenzt ist. Aber die zwei anderen Sachen gefallen mir einfach sehr gut. Und dass man schließlich leben sollte, gerade vor dem Tod. Und das hat so viel Potenzial für uns alle. Also, dass man für den Muslim sowieso, also der muss immer wieder schauen, sich hinterfragen, wo sein Wachstum ist, wenn man nicht auf die Trauer, auf den Schmerz und den Verlust, den Abschied schaut, wird man auch nie richtig leben können, so auch im theologischen Sinne. Und das finde ich persönlich, das ist etwas Verbindendes, unabhängig vom Islam. Und
dass man das Leben wirklich lebt,
bewusst lebt und nicht einfach leben im Sinne schön leben, sondern dass Trauer, Abschied und diese ganzen schmerzlichen Sachen einfach dazugehören und genau das, dass man da hinschauen soll und nicht verdrängen soll, wie in unserer hiesigen Kultur sehr oft passiert, sondern dass das genauso zum Alltag gehört, wie das schöne Leben, habe ich schon wieder gesagt, aber das Leben ist eben auch mit diesen Sachen schön. Und dem schließlich da hinzukommen, ist, glaube ich, der persönliche Wachstum. Also es soll nicht darum gehen, dass ich das romantisiere oder so, ganz im Gegenteil. Also den Schmerz aber auch ausleben dürfen und den Verlust aussprechen dürfen.
Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Danke vielmals, Dilek Ucciacchi-Kinci, dass du dir Zeit genommen hast und zum ersten Mal einen Podcast gemacht hast. So gut.
Danke dir auch.
Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch/podcast.